Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Maria ist der unbestrittene Superstar unter den weiblichen Heiligen. Aber wofür die Mutter Jesu steht, ob für Demut oder für Rebellion, darüber wird gestritten. Dieser Konflikt ist nicht neu, aber jetzt hat er in der katholischen Kirche eine gewisse Schärfe erreicht. Wer hat die Hoheit über Maria? Das ist unser Thema heute. Die eine trägt einen weißen Mantel, hat die Hände gefaltet und schaut gen Himmel. Die andere hat ein rotes, brennendes Herz auf ihrer Brust. Die dritte wird von einem Schwert durchbohrt. Das sind nicht drei verschiedene Frauen, sondern eine, Maria, die Mutter Jesu. Es gibt sie als Lotmadonna, als Frau mit unbeflecktem Herzen, als Schmerzensmutter. Es gibt sie mal blass, mal rotwangig, mal gekrönt, mal ärmlich. Sie kann für Gläubige beste Freundin sein und unerreichbare Himmelskönigin. Eine Frau, die in der Bibel nur wenige Sätze sagt, über die aber viele Worte verloren werden, gerade derzeit angesichts der Protestaktion Maria 2.0. Bevor wir zur aktuellen Kontroverse um Maria kommen, erklärt Mechthild Klein zunächst, was es mit den verschiedenen Mariendarstellungen auf sich hat.
Sie heißen unserer lieben Frau, St. Maria oder Liebfrauenkirche. Gemeint ist immer Maria, die Mutter Jesu. Sie ist Schutzpatronin vieler Kirchen in Europa, auch des Freiburger Münsters. Dort zählen Kunsthistoriker mehr als 120 Mariendarstellungen. Verkündigungsszenen, wie Maria dem Engel begegnet. Maria als Himmelskönigin, die auf einer Mondsichel steht. Die Freiburger Theologiestudentin Caroline Hochstuhl fasst zusammen, was inzwischen viele theologisch interessierte Frauen über Maria denken.
Das ist ja eigentlich eine Wahnsinnsfrauenfigur, die aber in der Interpretation, in der traditionellen, total problematisch geworden ist für das Frauenbild, weil halt eben nur dieses jungfräulich-mütterliche funktioniert. Also entweder jungfräulich oder mütterlich, auf die normale Frau bezogen. Und dabei würde das total Raum bieten, auch für ein ganz neues Frauenbild, für ein ganz emanzipiertes Frauenbild, weil ohne Maria hätte die ganze Geschichte nie angefangen.
Im Mittelalter hatte Maria in der Kirche schon mal eine zentrale Rolle gespielt. Vom 12. bis 16. Jahrhundert war Maria eine Art Superstar. Männer wie auch Frauen verehrten sie. Auf dem Hochaltar im Freiburger Münster zeigt der Maler Hans Baldungrin im Jahr 1516 die Krönung der Maria im Himmel. In der Szene setzen der auferstandene Jesus und Gottvater der Maria die Krone eigenhändig auf.
Da ist sie ja wirklich eine ganz, ganz machtvolle Gestalt, die sozusagen gleich auf ist eben mit der Dreifaltigkeit und der eben auch die Engel dienen müssen, wie auch eben den drei Personen der Trinität,
sagt die österreichische Theologieprofessorin und Buchautorin Theresia Heimal.
Also Maria ist eine der zentralen Figuren, wenn nicht eben in solchen Kirchen dann tatsächlich auch die Hauptfigur. Also rein im Bild hat man den Eindruck, dass sie sozusagen den meisten und prominentesten Platz einnimmt.
Das gotische Freiburger Münster ist der Maria gewidmet, wie viele Kirchen und Kathedralen aus dieser Zeit. Seit dem 5. Jahrhundert wird in christlichen Kirchen das Fest Maria Himmelfahrt gefeiert. Nach dieser Vorstellung fährt die Mutter Jesu nach ihrem Tod in den Himmel auf. In den historischen Bildern tragen ganze Engelscharen die kaum gealtete Frau in ihr himmlisches Heim, an die Seite von Jesus, Gottvater und dem Heiligen Geist. Auch als sogenannte Schutzmantel-Madonna nimmt Maria im Mittelalter eine zentrale Rolle ein. In den Darstellungen trägt sie einen breiten Mantel oder Umhang, unter dem viele kleine Menschen stehen. Sie suchen unter diesem Mantel Schutz vor Hunger, vor Seuchen und Kriegen, sagt Theresia Heimal.
Das Interessante ist aber, dass es durchaus auch Darstellungen gibt, wo dieser Mantel oder Maria unter ihrem Mantel Menschen abschirmt, beschützt vor dem Zorn Gottes, der dann mit Pfeilen, die tatsächlich Gott auf diese Menschen zu schießen versucht und die da eben von diesem Mantel abgehalten werden. Also das ist schon sehr interessant, dass hier Maria tatsächlich sozusagen zur mütterlichen, aber auch sehr mächtigen Beschützerin der Menschen wird, nicht nur sozusagen vor dem allgemeinen Elend, sondern auch als, ja, als Beschützerin vielleicht vor einem zu strengen, einem zornigen Gott und dessen Strafen.
So wird Maria zur Fürsprecherin der Menschen. Das Bild wird verständlich, wenn man sich die mittelalterliche Gesellschaftsordnung ansieht. Damals konnte ein einfacher Mensch nicht direkt mit dem Herrscher sprechen. Da gab es Vermittler. Und diese weltliche Ordnung leitete man vom himmlischen Vorbild ab.
Das ist natürlich der Klassiker, dass man sich als kleiner Mensch jetzt eben nicht direkt an Gott wendet, sich zu wenden traut, sondern ähnlich jetzt dem mittelalterlichen Lehenswesen, dass man eben einen sozusagen ranghöheren Fürsprecher oder in dem Fall eben eine Fürsprecherin hat, die für einen dann intervenieren soll beim allerhöchsten, allermächtigsten Herrscher.
Und wenn Menschen damals die Marienkirche betraten, dann zündeten sie nicht nur ein Licht vor dem Marienschrein an, sie fühlten sich auch von Maria adoptiert. Im Mittelalter gab es die Vorstellung, dass uneheliche Kinder unter dem Mantel genommen wurden. Das war auch eine rechtliche Geste, die ihnen Schutz garantierte. Ein anderes Motiv in diesen Kirchen ist die Sternenkranzmadonna, die auf einer Mondsichel steht.
Das verdankt sich ursprünglich Bildern aus der Apokalypse, der Offenbarung des Johannes, wo von einer Frau eben, angetan mit der Sonne und so weiter, die Rede ist, die dann gern mit Maria gleichgesetzt wird.
Da fließen auch Vorstellungen über antike Göttinnen der Liebe und Schönheit wie Aphrodite und Venus ein. Auch sie werden mit dem Morgenstern bzw. Abendstern verbunden, sagt Heimerl. Und die Mondsichel wurde bereits vorchristlichen paganen Göttinnen zugeordnet. Auch wenn Maria fast schon im Himmel residierte und eine mächtige Rolle als Fürsprecherin der Menschen vor Gott eingenommen hatte, genossen die Frauen auf der Erde damals auch so viel Wertschätzung?
Ja, das ist eben einer der klassischen Fehlschlüsse, der jetzt aber nicht nur fürs Christentum gilt, sondern auch für Religionen, wo wir tatsächlich weibliche Gottheiten haben. Also ich kann für das mittelalterliche Christentum genauso wenig schlussfolgern, dass die Gesellschaft deswegen Frauen generell sehr positiv gesehen oder gleichgestellt hätte, wie wir das heute formulieren würden.
Nun gab es zwei große Brüche in der sehr ausufernden Marienverehrung. Mit der Reformation vor 500 Jahren war für die Protestanten erstmal Schluss mit Maria. Und ab den 1960er und 70er Jahren waren Frauen weniger offen für Marienverehrung, weil sie mit einem Frauenbild verbunden wurde, das nur Demut und Unterordnung kannte.
Wo Frauen, auch jetzt durchaus theologisch interessierte oder kirchlich engagierte Frauen, zunehmend feststellen, also dieses Marienbild, das mir da von der kirchlichen Obrigkeit oder auch in lehramtlichen Texten vorgesetzt wird, das ist ein Frauenbild, das kann ich überhaupt nicht mittragen, also das wird sozusagen eher zum Bild wie eine moderne Frau, wie eine emanzipierte Frau, eine selbstbestimmte Frau nicht sein möchte.
Erst in diesem Jahr formte sich ein katholisches Bündnis in Deutschland, das sich den Namen Maria 2.0 für ihre Bewegung ausgesucht hat. Nach dem Missbrauchsskandal verlangen diese Frauen die Gleichstellung in der Kirche, den Zugang zu Weiheämtern. Diese Forderung nach dem Diakoninnen- und Priesterinnenamt wird mittlerweile auch vom großen katholischen Frauenverband KFD mitgetragen. Gerade formiert sich ein breites katholisches Bündnis von Frauen mit Maria-Gestalten im Zentrum. Diese Bewegung ist nicht nur in den deutschsprachigen Ländern aktiv, sondern auch in Italien und Frankreich. Die Theologin Theresia Heimerl wundert der Aufschwung nicht. Es gab nämlich noch eine andere Seite an Maria zu entdecken. Sie habe ja nicht nur Ja und Amen gesagt, sei kein braves Hausmütterchen gewesen, wie bestimmte Theologen und Lehramtliche schreiben, Glauben machen wollten. Maria, die unverheiratet schwanger wurde, habe mit ihrer Schwangerschaft gegen die Konventionen der Gesellschaft verstoßen. Die Mutter Jesu sei ganz bewusst ein Risiko eingegangen.
Wenn ich mir den jetzt nicht so ausführlichen Befund der Evangelien hernehme, ist es ja auch nicht unbedingt eine ideale katholische Mutter. Der Sohn geht doch recht eigene und unorthodoxe Wege. Das ist eben eine Gestalt, die schon fast gleichberechtigt neben Jesus, neben Gott auch dann ihren Platz findet. Dann, denke ich, ist das angebracht, also Maria sozusagen da auch als Vorbild zu nehmen.
Eine Wahnsinnsfrauenfigur kühl analysiert. Mechthild Klein hat sich Mariendarstellungen näher angeschaut. An diesem Sonntag wird der Kölner Dom umarmt. Das tun die Bewohner der Domstadt, ob katholisch oder nicht, verbal und vokal ohnehin dauernd, aber übermorgen soll eine Menschenkette um die Kathedrale gebildet werden. Aufgerufen dazu hat die Initiative Maria 2.0, eine Gruppe, die sich unter anderem für Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche einsetzt. Wir haben es im vorangegangenen Beitrag gehört. Bundesweit bekannt wurde Maria 2.0 durch eine Aktionswoche im Mai dieses Jahres, als engagierte Katholikinnen in einen Kirchenstreik traten. Maria 2.0 bekommt viel Unterstützung, aber auch Widerspruch. Das sei eine Instrumentalisierung, lautet ein Vorwurf, eine Instrumentalisierung der Gottesmutter Maria. Bei mir im Studio ist nun eine Kritikerin, nämlich Ursula Harter von der Initiative Pontifex. Das ist ein Netzwerk junger Katholikinnen und Katholiken, die treu zum Papst und zur überlieferten Lehre der Kirche stehen. Da das für Mitglieder der katholischen Kirche offenbar nicht selbstverständlich ist, wird das im Selbstverständnis der Initiative besonders betont. Guten Morgen, Frau Harter.
Guten Morgen.
Frau Harter, welches Bild von Maria haben Sie?
Maria ist für mich eine richtige Wonder Woman. Und sie ist für mich das Bild für einer Frau, in der sich Himmel und Erde verbinden. Es gibt drei Attribute, die das für mich total gut beschreiben. Sie ist die Mutter Gottes, die Königin des Himmels und die Mittlerin der Gnaden. Und das Faszinierende finde ich daran, dass hinter diesen riesigen Attributen eben die Geschichte einer einfachen Frau steht, die ganz gegen alle Kategorien, die es in unserer Welt gibt, einfach komplett auf Gott gesetzt hat.
Was bedeutet das für Sie als junge Frau? Ist sie ein Vorbild?
Ja, für mich ist sie in genau dieser Hinsicht ein Vorbild, dass man wirklich ganz konkret auf Gott vertrauen kann und dass dieses Vertrauen mein Hier und Jetzt verändern kann. Und zwar so, dass es vielleicht in weltlichen Kategorien nicht nach einer Erfolgsgeschichte aussieht, sondern aber so, dass es eben am Ende, wie wir bei Maria als der Königin des Himmels sehen, Gott alles zum Großen und Guten führt.
Wir haben vorhin im Beitrag gehört, die lehramtliche Sicht auf Maria ist ja noch um einige Facetten reicher. Da ist es ja nicht nur die auf Gott vertraut, sondern soll sie ein Vorbild sein für Frauen, in dem Sinne, dass Frauen demütig sein sollen, dass sie opferbereite Mütter sein sollen. Sehen Sie das auch so?
Ich denke, Maria ist nicht nur für Frauen Vorbild, sondern auch für Männer, weil sie ist als der ideale Mensch, die vorgelebt hat, dass man eben ganz im Vertrauen auf Gott sein ganzes Leben radikal ändern kann und dadurch das Großmögliche möglich machen kann.
Wenn Maria benutzt wird, um eine bestimmte Rollenerwartung zu formulieren, und die gilt ja besonders für Frauen, ist das nicht auch eine Instrumentalisierung?
Ich denke, es ist immer eine Instrumentalisierung, wenn man nur über Maria spricht und sie nicht als Person für voll nimmt und nicht mit ihr spricht. Und ich glaube aber, dass wir natürlich Maria als Frau auch für uns als Frauen als Vorbild nehmen können. Und zwar in der Hinsicht, dass genau dieses spezifisch Weibliche eben nicht nur mit einem Nur konnotiert wird und immer einen Unterordnungsbeigeschmack hat, sondern indem dieses Weibliche eben als Ehrentitel, diese, zum Beispiel der Mutterbegriff als Ehrentitel anerkannt wird.
Aber wenn Sie jetzt sagen, das spezifisch Weibliche und vorhin aber gesagt haben, sie soll auch Vorbild für Männer sein, wie passt das zusammen?
Ja, das passt beides zusammen. Also Maria ist eben als der ideale Mensch Vorbild für uns alle Christen, als die Erste, die Christus vollkommen nachgefolgt ist. Aber eben als Frau kann sie natürlich auch besonders als Identifikationsfigur für uns Frauen dienen.
Wir haben jetzt gerade gehört, es gab über die Jahrhunderte verschiedene Bilder von Maria, auch eben wirklich im konkreten Sinne, also bildliche Darstellungen von Maria. Was stört Sie daran, dass jetzt eine Gruppe von Katholikinnen sagt, wir lesen aber zum Beispiel aus dem Magnificat, aus dem großen Mariengebet, etwas anderes als nur das der demütigen Mutter, als nur spezifische Rollenerwartung. Was stört Sie daran?
Mich stört daran, dass eben das Magnificat nicht mit Maria gebetet wird, dass nicht mit Maria Gott gepriesen wird, sondern dass daraus Maria in irgendeiner Form interpretiert wird. Dadurch nehmen wir Maria die Möglichkeit, selbst für sich zu sprechen und instrumentalisieren sie für irgendein Anliegen. Und ich denke gerade das Anliegen von Maria 2.0, was entgegen der Entwicklung der letzten 2000 Jahre steht, muss sich auch an dieser Entwicklung messen und nicht einfach nur sich dagegen stellen.
Ist Gleichberechtigung eine Entwicklung der letzten 2000 Jahre? Also es hat ja ein bisschen gedauert, bis sowas wie Gleichberechtigung gesellschaftlich einigermaßen erreicht war. Ist das für Sie nur eine Zeitgeisterscheinung?
Ich denke, gerade Maria zeigt uns, dass Gleichberechtigung nicht nur jetzt ein Thema ist, sondern dass gerade im Christentum Frauen eben als gleichwertig, als Ebenbild Gottes, genau wie der Mann gesehen werden. Aber Maria zeigt auch, dass es nicht heißt, dass wir gleich sind. Wir sind gleichwertig, aber wir sind verschieden. Wir haben verschiedene Aufgaben und genau das sieht man bei Maria.
Aber Männer sind doch untereinander auch verschiedene. Warum ist das Geschlecht das entscheidende Kriterium? Warum bestimmt das Geschlecht offenbar die gesamte Identität?
Weil damit anscheinend verschiedene Aufgaben verbunden sind. Also Gott ist in Jesus, dem Mann, Mensch geworden und durch die Mutter Maria. Und so hat jeder verschiedene Aufgaben.
Aber wenn jetzt Frauen sagen, zum Beispiel die von Maria 2.0, naja, also wir empfinden aber unsere Aufgabe als eine andere, als zum Beispiel die Mutterschaft oder als die nur des demütigen Dienens oder des Empfangens. Sozusagen der Mann sendet, die Frau empfängt. Warum ist das für Sie so ein Problem?
Das Problem ist für mich, dass da wieder ein Nur steht. Das ist wieder nur das demütige Empfangen. Maria hat gezeigt, dass Demut im christlichen Kontext nicht ein Nur ist. Das christliche Verständnis von Macht, von Amt ist komplett auf den Kopf gestellt. Wir reden von Dienst, wenn wir von Amt sprechen. Und Demut ist für uns das erstrebenswerteste Gut, was wir uns vorstellen können. Dadurch, dass Maria so demütig, dass sie gesagt hat, mir reicht das, Magd des Herrn zu sein. Dadurch konnte Gott uns alle erlösen. Und Maria zeigt, nicht wir sind es, die handeln, sondern wir sind es, die Gott Raum geben, um zu handeln.
Aber wenn man die Lehre der katholischen Kirche ernst nimmt, dann beharrt die ja auch auf dem Nur. Dann lässt die ja eigentlich diese Pluralität nicht zu, sondern sie sagt, so war Maria und so sollt auch ihr sein.
Also die Lehre der katholischen Kirche sagt überhaupt nicht, so war Maria, so sollt ihr sein. Sie sagt in einigen wenigen Punkten der Mariendogmen, so war Maria, das sind die Leitplanken. Dazwischen kann man eine eigene Frömmigkeit ausbilden. Und
naja,
sie sagt auch nicht,
ja,
so haben Frauen zu sein.
Die daraus ein bestimmtes Rollenbild abgeleitet haben, Johannes Paul II. Zum Beispiel.
Genau, ja, aber dieses Frauenbild zum Beispiel bei Johannes Paul II. Ist eben eins, was nicht sagt, hier ist eine Unterordnung von euch Frauen gegenüber den Männern oder zu sehen, sondern hier ist die Rolle, die ihr notwendig übernehmen könnt. Ihr seid diese Rolle, die wir Frauen oder die wir alle Christen nach dem Vorbild Mariens übernehmen können. Wirklich Christus nachzufolgen, wirklich Gott in unserem Leben wirken zu lassen. Diese Rolle ist notwendig zu übernehmen, genauso wie es notwendig ist, dass es eben Priester in Ämtern gibt, die die Sakramente vermitteln.
Im Magnificat heißt es, er stürzt die Mächtigen vom Thron. Wer sind die Mächtigen in der Kirche?
In der Kirche, das ist total spannend, ist dieser ganze Begriff von Macht und Mächtigen auf den Kopf gestellt. Jesus sagt, wer der Erste unter euch sein will, soll der Letzte sein. Die Mächtigen in der Kirche sind die Heiligen im Grunde. Und heilig werden kann jeder auf seine Art und Weise.
Das heißt, in dieser hierarchischen Institution, katholische Kirche, gibt es Ihrer Ansicht nach keine Macht, sondern nur Dienst?
Es gibt Dienst und Verantwortung. Und gerade wenn wir im weltlichen Sinne von Macht reden, dann reden wir natürlich auch von Verantwortung den Menschen gegenüber. Im kirchlichen Sinne reden wir aber, wenn wir über Macht reden, auch der Verantwortung gegenüber Gott. Und in dieser Verantwortung steht gerade der Mächtigste, wenn Sie sich den Papst vorstellen, wie viele Millionen Menschen er Verantwortung trägt. Dann sieht man, wenn er sich vor Gott verantworten muss, was für ein riesiger Dienst das ist.
Verantwortung ist ein gutes Stichwort. Es wurde vor einem Jahr eine Studie vorgestellt zur sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche, die sogenannte MHG-Studie. Und die enthält einen Empfehlungskatalog. Unter anderem steht darin, dass auch kritisch über Machtverhältnisse in der Institution Kirche gesprochen werden müsste. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es an den Machtverhältnissen nichts zu kritisieren?
Doch. Ich würde auf jeden Fall kritisieren, dass das Amt, was ausgeführt wird, als die Macht verstanden wird. Und das ist auch was, wo ich denke, wo Maria 2.0 das auch noch mehr befeuert, weil sie sagt, jetzt wollen wir auch zu den Ämtern zugelassen werden. Das stützt aber das Bild, dass das Amt Macht hätte und nicht Dienst ist. Und das heißt immer, egal ob jetzt Frauen oder Männer diese Macht haben, werden immer die anderen, die eben diese Macht nicht haben, immer untergeordnet sein. Und dieses schiefe Machtverhältnis, das müssen wir sprechen.
Aber die Studie, die MHG-Studie, kritisiert ja eigentlich nicht Maria 2.0, sondern kritisiert die Amtsinhaber, die eben ihre Macht falsch verstanden haben, die ihre Machtposition ausgenutzt haben.
Genau. Und diese Amtsinhaber, die ihre Macht falsch verstanden und auf schändlichste Weise ausgenutzt haben, kritisiere ich auch in dieser Ausnutzung. Ich kritisiere aber auch, dass wir genau dieses Verständnis nicht befeuern dürfen, indem wir weiter sagen, ja okay, jetzt wollen wir halt alle diese Macht haben, sondern ich würde sagen, wir müssen ganz dringend sagen, es gibt in der Kirche nicht nur Ämter und Macht, es gibt auch Leute, die nicht Ämter haben und das Kriterium ist ganz gegen die Welt, das Kriterium der Heiligkeit, dessen, wie wirkt Gott, wo wirkt Gott, wo wird geglaubt, wo schaffen wir es, Welt und Kirche, Glaube und Wirklichkeit zu verbinden.
Sie studieren auf Lehramt, ist auch ein Amt drin und ich nehme an, Sie würden es ja nicht akzeptieren, wenn die Uni Bonn in dem Fall Ihnen sagen würde, Sie sind eine Frau, Sie dürfen keine akademischen Weihen haben, kein Staatsexamen oder kein Doktor. Und in der Kirche, warum akzeptieren Sie das da?
Weil es völlig vertauschte Kategorien sind. Als Lehrämtlerin erarbeite ich mir durch meine Kompetenz eben das Examen. Und der Priester erarbeitet sich nicht irgendeine Fähigkeit, sondern er wird beschenkt. Auch der Priester ist nicht der, der handelt, sondern er ist das Werkzeug, durch das Gott handelt. Und das kann jeder, das kann ich auch ohne Weihe.
Und das können Sie so trennen für sich? Also Sie können sagen, da ist die Welt und da ist die Kirche und da gelten unterschiedliche Kriterien.
Ja, na klar. Weil wenn wir das nicht trennen, dann haben wir der Welt auch nichts Neues zu sagen. Und ich glaube, wir haben gerade, wenn wir über Macht und Dienst sagen, der Welt sehr notwendig, was zu sagen.
Angenommen, die Forderungen von Maria 2.0 würden sich durchsetzen. Es gibt da jetzt einen synodalen Weg, einen Reformprozess vielleicht. Und es gäbe eine Gleichberechtigung zu allen Ämtern der Kirche. Was würden Sie dann tun?
Ich glaube nicht, dass das so weit kommt, dass es eine Gleichberechtigung in den Ämtern kommt. Wie gesagt, ich denke, da denkt man in falschen Kategorien.
Aber austreten würden Sie auch nicht.
Konstruktiv. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Und ich würde weiterhin Kind der katholischen Kirche bleiben, weil sie der Leib Christi ist, wo ich sehr froh bin, auch Teil dessen zu sein.
Sagt Ursula Harter von der Initiative Pontifex, die wiederum der Aktion Maria 2.0 eine Instrumentalisierung der Gottesmutter vorwirft. Danke für das Gespräch, Frau Harter.
Danke.
Ja, das war Tag für Tag für diese Woche. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Ich danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.